Es ist einer dieser grauen, kalten Wintertage, die typisch für Berlin sind. Über Nacht ist Schnee gefallen und man kann sich die Sonne hinter dem grauen Grau der Wolken wirklich kaum vorstellen. Wir befinden uns im Jahr 1935. Es ist ein Montag, es ist der 11. Februar. Auf einem Friedhof in Berlin-Prenzlauer Berg wird der Maler Max Liebermann zu Grabe getragen. Nicht einmal 100 Trauergäste sind gekommen, was ungewöhnlich ist, denn Liebermann ist in der Kultur- und Politikwelt Berlins extrem prominent. Vor 8 Jahren wurde er noch zum Ehrenbürger Berlins ernannt. Aber jetzt riskiert jeder, der an dieser Beerdigung teilnimmt, auf Listen der Geheimen Staatspolizei, der Gestapo, zu landen. Sie überwacht offenbar die Beisetzungszeremonie. Hallo, mein Name ist Johannes Michelmann, ich bin Kulturjournalist und das hier ist der Fall Liebermann. Ein Videopodcast vom Museum Barberini in Potsdam. Bei YouTube und auf Spotify könnt ihr nämlich auch sehen, dass ich hier im Museum Barberini sitze, unter anderem vor Gemälden von Max Liebermann. Doch zu denen kommen wir später. In 4 Folgen erzählen wir euch die außergewöhnliche Lebensgeschichte des Künstlers Max Liebermann. Er war zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der mächtigsten Figuren der deutschen Kunstwelt. Er ist Maler und, heute würde man vielleicht sagen, Kulturstratege. Doch mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten wird er aus dem öffentlichen Leben verdrängt. Aber wie genau haben sie das geschafft, Menschen wie Max Liebermann mundtot zu machen? Menschen, die eigentlich angesehen und viel beachtet waren. Das ist nicht von heute auf morgen passiert und es lohnt sich, da genauer hinzuschauen. Max Liebermanns Geschichte ist eine Geschichte von skandalumwitterten Gemälden, hart erarbeiteten Erfolgen und herben Rückschlägen. Liebermann polarisiert sein ganzes Leben lang als Künstler, aber auch als Machtmensch. Er rebelliert gegen autoritäre Strukturen und gleichzeitig erlebt man ihn auch als eine Art Hüter des Konservativen. Seine Zeit ist eine Zeit der Umbrüche, die immer wieder neue und alte Widersacher Liebermanns auf den Plan rufen. 1847 wird Liebermann geboren. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs erlebt er auch das Ende der Kaiserzeit und den Aufbruch in die Weimarer Republik, bis 1933 die Nationalsozialisten die Macht übernehmen. In diesem Podcast schauen wir auf Max Liebermanns Biografie, auf seinen Aufstieg und seinen Fall in 4 Akten. Es ist die Geschichte eines gefeierten Künstlers, der am Ende davon ausgehen musste, dass sein Name und sein Lebenswerk den Tod nicht überdauern würden. Die Nazis wollten, dass er vergessen wird. Bis kurz vor seinem Tod ist Max Liebermann einer der mächtigsten und anerkanntesten Künstler Deutschlands. Er hat die deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts in die Moderne geführt. Seine Werke gelten als bahnbrechend und Liebermann als Vorreiter des Impressionismus. Bekannt über die Grenzen hinaus. In Frankreich schaffte er es mit einem Gemälde sogar 3 Jahre vor den Malern des französischen Impressionismus in ein staatliches Museum. Das ist damals wirklich unfassbar bemerkenswert. Ein impressionistisches Bild des Erzfeindes, eines Deutschen. Es geht um das Bild der Biergarten in Brandenburg. Das hat er 1893 gemalt. Zu sehen ist ein strahlender Sommertag in einem bayerischen Biergarten. Das Sonnenlicht bahnt sich seinen Weg durch die dichten Baumkronen. Flirrendes Licht fällt auf das sommerliche Treiben im Biergarten. Gäste sitzen an Tischen. Eine Bedienung bahnt sich ihren Weg durch die Tischreihen. Die Farben leuchten und die Pinselführung ist leicht. Das Bild ist eine atmosphärische Momentaufnahme eines schönen Tages. 1894 kauft der französische Staat dieses Gemälde, um es im wichtigen Musée de Luxembourg in Paris auszustellen. Das Museum aber feiert impressionistische Kunst zu diesem Zeitpunkt eigentlich überhaupt nicht. Dort wird 1894 heftig diskutiert, ob sie überhaupt Gemälde annehmen sollen, die heute in Frankreich als das allerhöchste Kulturgut angesehen werden. Darunter Bilder von Claude Monet, von Pierre-Auguste Renoir oder von Édouard Manet. Aber was ist Impressionismus eigentlich? Was hat es damit auf sich? Das habe ich Ortrud Westheider gefragt. Sie ist die Direktorin des Museums Barberini hier in Potsdam.
Impressionismus ist die Konzentration auf den Augenblick und wirklich im Bild einzufangen, die Lichtstimmung, die Situation, wie sie in diesem Moment sich dem Auge darbietet. Und das war so revolutionär, weil es zum ersten Mal Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gab, sich selbst zu zeigen, in dem, was man sieht, dem eigenen Urteil zu vertrauen und sich das rauszunehmen, dass das nun bildwürdig ist, was man selber sieht.
Also keine glatten Porträts mehr von Herrschenden oder Gemälde, von denen wir heute sagen würden, die sehen aus wie perfekte Fotografien. Das war damals eine vollkommen neue Sichtweise auf Kunst. Es dauert ziemlich lange, bis der Impressionismus von der Gesellschaft akzeptiert wird. Das Musée de Luxembourg wird sich erst nach über 3 Jahren Diskussion dazu durchringen, die Bilder des französischen Impressionismus offiziell anzuerkennen. Eine Ehre, die Max Liebermann da schon zuteil geworden ist. Er hat einen großen Namen. Es ist also überhaupt keine Übertreibung, wenn Liebermanns Biograf und Weggefährte Karl Scheffler 1935 an dessen Grab sagt, sie würden mit Liebermann nicht nur einen großen Künstler zu Grabe tragen, sondern eine ganze Zeit. Er war der symbolische Mensch einer Epoche. Liebermann ist modern und er mischt damit den Kulturbetrieb im Kaiserreich auf. Wie er das macht, darüber habe ich mit Evelyn Wöldicke gesprochen. Sie ist die Direktorin der Liebermann-Villa am Berliner Wannsee.
Wenn wir uns vorstellen, damals malte man als angesehene Kunst Schlachtenszenen, Kriegsdarstellungen, mythologische Szenen, biblische Szenen in Riesenformaten. Und was macht Max Liebermann? Er interessiert sich für arbeitende Menschen, einfache Menschen, Menschen, die in armen Verhältnissen leben. Das ist für uns heute unvorstellbar, dass die Darstellung eines Schusters ein Skandal war. Aber das war es.
Für Skandale sorgen aber nicht nur seine Bildmotive, auch die Art und Weise, wie er seine Malkunst ständig weiterentwickelt. Er wird vom Realisten zum wichtigsten Wegbereiter des Impressionismus in Deutschland. Seine Kunst ist für seine Zeitgenossen ein Frontalangriff auf die idealisierende Darstellung vom Leben im Kaiserreich. Und warum das so provoziert hat, hat mir Ortrud Westheider erklärt.
Das war die große Phase der Lichtmalerei, die eben auf die kaiserliche Kunstpolitik traf, dagegen angegangen ist und wirklich eine ganz moderne, neue Form der Kunst gebracht hat. Viele Künstlerinnen und Künstler haben sich ihm angeschlossen, um wirklich das zu malen, was sie sahen. Das war eine Revolution wirklich gegen alles, was man bis dahin kannte.
Dafür gibt's natürlich nicht von allen Seiten Applaus. Immer wieder wird ziemlich abfällig von Liebermann und seiner Kunst gesprochen. Der deutsche Kaiser und König von Preußen persönlich, Wilhelm II., findet, dass Liebermann ein Anarchist ist. Was vermutlich die schlimmste Beleidigung aus dem Munde des Hochadels sein dürfte. Er sagte, Liebermanns Werke seien Rinnsteinkunst. Also, wer war der Künstler, der das Establishment so massiv herausgefordert hat? Was für ein Mensch war Max Liebermann, der gegen alle Widerstände zum einflussreichsten Künstler seiner Zeit aufstieg? Und warum musste er am Ende trotzdem stürzen? In dieser Folge öffnen wir Akte 1 des Fall Liebermann. Der Titel: Jung gegen Alt. Max Liebermann wird am 20. Juli 1847 in Berlin geboren. Er stammt aus einer jüdischen Familie. Seine Familie ist ein Paradebeispiel für den Aufstieg des Bürgertums während der industriellen Revolution. Also der Zeit, in der die großen Fabriken entstanden und es extrem schnell zu technischem Fortschritt kam. Sein Großvater und sein Vater hatten im Tuchhandel ein Millionenvermögen gemacht. Dementsprechend residiert die Familie auch. Die Adresse: der Pariser Platz Nummer 7. Feiner als die Liebermanns kann man in Berlin der Kaiserzeit wohl nicht wohnen, nämlich direkt am Ende der Prachtstraße unter den Linden, an deren anderem Ende das Schloss des deutschen Kaisers steht. Ganz in der Nähe von Berlins schönstem Park, dem Großen Tiergarten. Und jetzt kommt's, direkt am Brandenburger Tor. Oder wie Liebermann gesagt haben soll, wenn Sie nach Berlin reinkommen, gleich links. Im strengen Hause Liebermann herrschen Enthaltsamkeit und das Leistungsprinzip. Bei der Erziehung setzt der Vater auf preußische Prinzipien. Das prägt Max Liebermann natürlich sein ganzes Leben lang, bis ins hohe Alter. Als er 80 Jahre alt ist, besucht ihn der Schriftsteller Hans Ostwald und der ist beeindruckt vom hohen Arbeitspensum Liebermanns. Er schreibt: Ich musste unwillkürlich ausrufen, was Sie noch leisten, Herr Professor. Das ist ja ein großes Glück für Sie und für uns. Das ist ja ein Wunder. Und daraufhin soll Liebermann geantwortet haben: Nee, wissen Sie, was das ist? Das ist Dressur, das ist Disziplin, Selbstzucht. Das ist kein Wunder, das ist preußisch, mit Nachdruck, zweimal preußisch. Was er aus seinem Elternhaus aber nicht mitgenommen hat, ist das Interesse an kaufmännischen Dingen. Schon früh ist klar, Max wird nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten. Ausgerechnet Mathematik ist sein schlechtestes Fach. Statt im Unterricht aufzupassen, zeichnet er lieber die Lehrer in sein Rechenheft. Und dementsprechend hat er auch großen Bammel vor den Zeugnissen am Schuljahresende. Davon hat er 1932 mal in einem Radiointerview erzählt. Das, was ihr jetzt hört, ist die echte Stimme von Max Liebermann.
Einmal passierte dabei Folgendes. Mein Zeugnis war wieder nicht gerade gut ausgefallen. Ich kam nach Hause und überlegte, wie ich das meinem Vater am schonendsten beibringen könnte. Dabei hatte ich das Zeugnis auf meinen Tisch gelegt, der in der Mitte des offenen Fensters stand. Plötzlich muss ein Windstoß gekommen sein, der die Zensur erfasste und zum Fenster hinausfegte. Als ich das meinem Vater erzählte, guckte er mich ein bisschen komisch an, denn er traute dem Frieden doch nicht so recht. Aber was half das alles? Das Zeugnis war verschwunden.
Doch auch verschwundene Zeugnisse können niemanden darüber hinwegtäuschen. Die Interessen und Talente des jungen Liebermann liegen nicht in den Naturwissenschaften, wovon seine Familie wenig begeistert ist. Als er 12 Jahre alt ist, verbietet ihm sein Vater, Zeichnungen in einer Berliner Illustrierten unter dem Namen Liebermann zu veröffentlichen. Sein Vater hat Angst um den Ruf der Familie. Der Schriftsteller Hans Ostwald schreibt, dass es große Gegensätze zwischen Liebermann und seiner Familie gab. Mehr als sonst bei Künstlern, die ja meist aus einfachen Familien zum Künstlertum emporstiegen. Es wäre falsch zu glauben, der Weg sei ihm leicht geworden. Auch seine Kindheit war nicht eitel Sonnenschein. Es war sicher ein Glück, dass er sich manchmal mit einem guten Witz über den Druck hinaushelfen konnte. Vielleicht förderte der Druck auch seine Witzigkeit. Als Liebermann 15 Jahre alt ist, passiert etwas, was ihn sein Leben lang prägen wird. Seine Mutter, Philippine Liebermann, lässt sich, das war damals ganz normal standesgemäß, von der Malerin Antonie Volkmar porträtieren. Sohn Max darf sie zu den Sitzungen begleiten. Liebermann erinnert sich daran so.
Ich ging oft mit und konnte dann im Atelier der Dame zusehen, wie meine Mutter gemalt wurde. Eines Tages wurde mir die Sache zu langweilig, sodass ich anfing, auch meine Mutter zu zeichnen. Als Fräulein Volkmar mein Werk sah, war sie mächtig erstaunt.
Angeregt von der Malerin erlauben Liebermanns Eltern, dass Max von nun an 2-mal die Woche Zeichenunterricht nehmen darf, neben dem Reit- und Tanzunterricht. Was daraus folgt, ist für die Eltern aber wirklich nur schwer auszuhalten, denn jetzt möchte Max Maler werden.
Als ich dann in die Obersekunda kam, also das Zeugnis für den einjährigen Militärdienst hatte, sagte ich meinem Vater, dass ich Maler werden wollte. Dagegen hat er nichts einzuwenden. Aber erst sollte ich das Abiturientenexamen bestanden haben. Mein Vater dachte sich wohl auch, dass ich dann vielleicht vernünftiger geworden sein würde und dann lieber statt des unsicheren Künstlerberufes des viel sicheren kunstwissenschaftlich-praktischen Berufs des Chemikers wählen würde.
Max Liebermann macht sein Abitur, beginnt ein Chemiestudium, fliegt dort raus, weil er so gut wie nie anwesend ist und darf dann endlich das machen, worauf er Lust hat. Er darf Malerei studieren. In Weimar. Warum seine Eltern davon trotz des Talents ihres Sohnes nicht begeistert sind, hat mir Liebermann-Expertin Evelyn Wöldicke erzählt.
Man muss sich vor Augen führen, aus was für einer Welt Max Liebermann kam. Wir sind im gehobenen jüdischen Großbürgertum, eine Kaufmannsfamilie. Es war Tradition, dass selbstverständlich die Söhne in das Geschäft des Vaters einsteigen. Jetzt will der Junge nicht. Natürlich war man unglücklich. Das war nicht fein, nicht ordentlich zu malen. Gehörte sich nicht.
Wenn es ums Malen geht, ist Max ehrgeizig. Er will es seinen Eltern und der Welt beweisen. Doch die Anerkennung seines Talents durch seinen Lehrer an der Weimarer Kunstschule bleibt lange aus. Resigniert schreibt er an seinen jüngeren Bruder Felix im April 1870 einen Brief. Er schreibt, meine Hoffnung schrumpft immer mehr zusammen. Obgleich ich es immer noch besser habe als meine Kollegen, die allerdings nicht gerade an überflüssigem Talent leiden. Jedenfalls bin ich entschlossen, mich mit Aufbietung aller meiner Kräfte durchzuarbeiten. Ein guter Maler muss ich werden, damit Gott befohlen. Nach 4 Jahren Kunststudium beschließt er, mit seinem ersten großen Gemälde an die Öffentlichkeit zu gehen. Der Link zur Öffentlichkeit, das sind zur damaligen Zeit meist von den staatlichen Kunstakademien organisierte Ausstellungen. Da gibt es eine strenge Jury, die über strenge Auswahlkriterien wacht. Diese Salons sind damals wichtige gesellschaftliche Events. Vielleicht, wenn man so will, das visuelle Massenmedium des 19. Jahrhunderts. Sie präsentieren und prägen den Zeitgeist gleichermaßen. Wer als Maler Karriere machen will, der muss hier ausstellen. Denn hier treffen Werk und Künstler nicht allein auf Publikum, sondern auch auf Kunsthändler, auf Kunstkritiker und natürlich auch auf potenzielle Käufer. 1872 kann Liebermann sein erstes Gemälde auf einer Ausstellung in Hamburg platzieren. Es heißt Die Gänserupferin. Monatelang hat Liebermann an dem Bild gearbeitet. Und schon bevor das Bild fertig wird, entlässt ihn sein Lehrer in Weimar mit den Worten, dass er ihm nun wirklich nichts mehr beibringen könne. In einem Brief aus diesen Tagen schreibt Liebermann, dass es ihm sehr angenehm sei, aus dessen Zucht, wie er sagt, entlassen worden zu sein. Sein Bild aber sei noch nicht über den Berg. Er schreibt, da das Sujet, das Thema, gedanklich gleich null ist und alles der Malerei untergeordnet, so kann ich mich dann nur auf mein gutes Gewissen verlassen und wenn das Bild fertig ist, möge mir all mein Heil beistehen. Vielleicht ahnt er schon, dass es bei diesem Bild noch Ärger geben würde. Die Gänserupferin zeigt eine Gruppe alter Bäuerinnen, die in einer dunklen, wenig einladenden Scheune Gänserupfen. Ein kleines Fenster ist die einzige Lichtquelle. Der braune Bretterboden ist mit Gänsefedern bedeckt und in den angespannten Gesichtern der Frauen sieht man die Anstrengung, die das monotone Ausreißen der Gänsefedern für sie bedeutet. Ein bärtiger Mann tritt in die Runde, bringt noch mehr Gänse und wir können ganz klar sehen, die Arbeit der Frauen ist eine trostlose Routine. Warum das für die damalige Zeit so ein No-Go ist, hat mir Evelyn Wöldicke von der Liebermann-Villa am Wannsee erklärt.
Der Themenkanon war extrem eng festgelegt, was darf man darstellen und auch welche Darstellung ist wie viel wert. Also es gab eine richtige Abstufungsskala, dass die Historiengemälde mehr wert sind als Landschaften und die sind mehr wert als Porträts und arbeitende Menschen stehen ganz unten von ganz unten.
Es kommt also zum Eklat. Empört schreibt die Zeitschrift für Bildende Kunst von einem Gemälde, Zitat, worin die abschreckendste Hässlichkeit in unverhüllter Abscheulichkeit thront, Zitat Ende. Eine andere Zeitung schreibt diesen komplizierten Satz, Achtung, das Aufsuchen des widerlichst Abscheulichen, was es an rohen, verkümmerten, durch angeborene, von Arbeit und Alter großgezogene Hässlichkeit, entstellten und verhunzten Menschenbildern, speziell alten Dorfweibern, in aller Welt nur geben mag, ist eine eigentümliche Neigung. Also das Gemälde entspricht ganz und gar nicht dem Geschmack dieser Leute. Denn es stellt die idealistische Kunstauffassung dieser Zeit radikal in Frage. Statt eines erhabenen Historien- oder Mariengemäldes, das beflügeln und gute Laune verbreiten soll, zeigt Liebermann, wie die Realität im Kaiserreich wirklich aussieht, nämlich hart und brutal. Er zeigt den mühsamen Arbeitsalltag der unteren Gesellschaftsschicht, aus der er selbst ja aber gar nicht kommt. Was hat ihn also dorthin gezogen? Warum malt er das? Das wollte ich von Evelyn Wöldicke wissen.
Er war zu dem Zeitpunkt ein junger Mann. Er war auf der Kunsthochschule, er hat sich damit beschäftigt, was aktuell in der Kunst los ist. Und in diesem Zuge ist er einfach auf neue Bildthemen gestoßen. Und das war eben auch das Thema der arbeitenden Menschen, das Thema der armen Menschen. Das war für ihn natürlich eine komplett neue Welt, die er als sehr gut bürgerliches Kind nicht kannte. Da war bestimmt auch die Faszination des anderen da, des Fremden.
Liebermann wird später sagen, die gut gemalte Rübe ist ebenso gut wie die gut gemalte Madonna. Aber für diesen Gedanken ist die Welt da noch nicht bereit. Trotzdem, der Skandal gibt dem Künstler recht. Das Gemälde ist für Liebermann ein unerwarteter Erfolg. Er nimmt den Eklat also gelassen, denn technisch überzeugt das Gemälde auch die härtesten Kritiker. Er kann es sofort verkaufen. Einer der angesehensten Maler jener Zeit, Adolf Menzel, Professor an der Königlichen Akademie der Künste und als Realist wirklich ein großes Vorbild für Liebermann, findet das Talent des 25-Jährigen so bemerkenswert, dass er ihn kennenlernen möchte und zu sich zitiert. Über ihre erste Begegnung berichtet Liebermann später, wie er sich hocherfreut zu Menzel aufgemacht habe, um aus dessen Munde zu hören, was er über seine Arbeit denke. Also, Liebermann kommt an, Menzel öffnet die Tür, mustert Liebermann und fragt, was wollen Sie? Wer sind Sie? Und als sich Liebermann daraufhin als der Maler der Gänserupferin vorstellt, sagt Menzel, was? Sie sind der Maler dieses Bildes? Wissen Sie, was ich Ihnen sagen muss? Ihr Vater sollte Ihnen die Hosen vollklopfen, von wegen des Bildes. Denn so etwas malt man mit 50 Jahren, nicht aber in Ihrem Alter. Das war vermutlich nicht exakt das Kompliment, das er sich vom großen Maler abholen wollte. Aber auch das ist ein Erfolg, denn einer der größten Maler seiner Zeit kennt jetzt Liebermanns Namen. Doch die Lehrjahre sind damit längst nicht vorbei. Über ein Jahrzehnt wird es dauern, bis er wieder in seine Heimat Berlin zurückkehren wird. Dezember 1873. Von Weimar geht's nach Paris. Paris ist damals die führende Kulturmetropole Europas. Für einen Deutschen allerdings ist es ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um dorthin zu gehen. Denn vor gerade einmal 2 Jahren ist der blutige deutsch-französische Krieg zu Ende gegangen. Liebermann ist inzwischen 26 und will sich auch durch nationalistische Ressentiments nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen, ein großer Maler zu werden. Er bezieht eine Wohnung im Pariser Künstlerviertel Montmartre, um im Louvre Gemälde alter Meister wie Rembrandt und Franz Hals zu kopieren. Und er will nach Barbizon, einem berühmten Künstlerdorf südlich von Paris, für viele ein Sehnsuchtsort. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte sich hier um den Maler Jean-François Millet ein Kreis von Künstlerinnen und Künstlern gebildet, die sich von der Historienmalerei und eben diesen ganzen klassischen Bildthemen abwenden. Die Schule von Barbizon bedeutet, anstatt auf Schlachtenbilder, religiöse oder mythologische Themen, setzen sie hier auf realistische Naturdarstellungen und auf Freiluftmalerei. Sie ziehen mit Staffelei und Palette in die Natur hinaus, um bei natürlichem Licht Landschaften zu malen. Unter freiem Himmel fertigen sie ihre Skizzen an und im Atelier entstehen dann die Werke. Max Liebermann ist überglücklich. Ihm gelingt es, sein großes Idol Jean-François Millet kurz vor dessen Tod zu sehen. Allerdings nur von Weitem, denn Millet will ihn nicht kennenlernen. Warum? Das habe ich Evelyn Wöldicke gefragt.
Der lehnt das ab, weil er Deutscher ist. Das ist natürlich ein herber Rückschlag für ihn. Das heißt, er hat keinen Zugang zu dieser Gruppe, um in direkten Austausch zu treten. Liebermann bleibt trotzdem in Paris. Er setzt sich mit der Kunst auseinander. Also sozusagen, er wählt den Weg vermittelt über die Bilder. Er geht an den Ort, also er reist nach Barbizon. Er schaut sich das an, wo diese Gemälde entstanden sind. Aber er hat einfach aufgrund der Tatsache, dass er Deutscher ist, keinen direkten Zugang.
Auch die Pariser Künstlerkreise bleiben Liebermann weitgehend verschlossen. Die Niederlage der Franzosen im Krieg sorgt dafür, dass er als Deutscher einfach einen schlechten Stand hat. Liebermann selbst war als Sanitäter im Krieg. Er hat an der Front so schlimme Dinge erlebt, dass seine anfängliche Begeisterung für den Krieg schnell verflogen ist, wie bei so vielen Männern seiner Generation. Frankreich bleibt für Liebermann ein Leben lang der entscheidende kulturelle Anziehungspunkt. In Paris wird er trotz der Ablehnung seine ersten großen künstlerischen Erfolge feiern und regelmäßig im wichtigen Pariser Salon ausstellen. Also der Ausstellung, die für Kunstschaffende wichtig ist, um überhaupt gesehen zu werden. Liebermann wird auch der erste deutsche Künstler sein, der nach dem deutsch-französischen Krieg zum Mitglied der Société des Beaux-Arts und zum Ritter der französischen Ehrenlegion ernannt wird. Bevor es dazu kommt, passiert aber etwas ganz anderes. Zwischen dem 15. April und dem 15. Mai 1874 findet in Paris ein historisches Ereignis statt. Die erste gemeinsame Ausstellung der französischen Impressionistinnen und Impressionisten. Organisiert haben es die Kunstschaffenden selbst, darunter Leute, die auch Liebermanns Werk stark beeinflussen werden, wie Claude Monet, Alfred Sisley oder Camille Pissarro. Was ein bisschen ironisch ist bei der Sache, Liebermann, der einmal als einer der größten Impressionisten Deutschlands gefeiert werden wird, hat diese Ausstellung vermutlich überhaupt nicht gesehen, obwohl er in der Stadt war. Aber auf seiner Staffelei in seinem Pariser Atelier stehen vor allem Gemälde mit holländischen Motiven. Holland, das ist, wie Liebermann sagt, seine Malheimat. Ab 1874 verbringt er dort seine Sommermonate, bringt von seinen Reisen Skizzen und Studien mit, die er teils erst Jahre später zu Gemälden ausarbeitet. Liebermann verliebt sich in das spezielle Licht des Landes. Alles scheint wie in Licht und Luft gebadet, schreibt er. Er malt die ländliche Arbeitswelt oder den Alltag in Amsterdam. Er hält das geschäftige Treiben im Judenviertel, Märkte und Straßenszenen fest, besucht Waisenhäuser oder Altenheime. Aber von Paris geht es nicht nach Amsterdam, sondern nach München, damals auch ein aufstrebendes Kunstzentrum in Europa. Inspiriert von einer Synagoge in Holland, beginnt Liebermann mit der Arbeit an einem Gemälde, das den wohl größten Skandal in seinem Leben nach sich ziehen wird. Es wird Liebermann zur Zielscheibe von regelrechten Hasstiraden machen. Was also ist passiert? Am 19. Juli 1879 wird in München die zweite internationale Kunstausstellung eröffnet. Viele Ehrengäste kommen an diesem Tag in den eigens für Kunstausstellungen gebauten Glaspalast. Das prachtvoll gestaltete Ausstellungshaus ist mit einem Brunnen, aufwendigen Blumengestecken, wertvollen Teppichen und Skulpturen bestückt. Unter den Gästen ist eigentlich jede Person, die im Königreich Rang und Namen hat. Bayerische Minister, die Mitglieder des diplomatischen Korps, Mitglieder des Landtags, die Spitzen der oberen Hof- und Landesstellen, alle in Uniform. Es ist eine feine Gesellschaft. Das Ereignis geht durch alle regionalen und überregionalen Tageszeitungen des Deutschen Reiches. Denn das hier ist der ehrgeizige Versuch Münchens, mit den großen Weltausstellungen in Paris und London mitzuhalten. Schauen wir mal in den Saal Nummer 4 des Münchner Glaspalastes. Dort hängt Liebermanns Bild vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Es ist sein erstes religiöses Gemälde. Das Bildmotiv ist nicht neu. Die abgebildete Szene stammt aus dem Neuen Testament. Jesus erklärt Gelehrten in einem Tempel die Heilige Schrift. Schon viele Maler haben vor Liebermann die biblische Geschichte in ein Gemälde verwandelt. Liebermann aber interpretiert die Szene radikal neu, indem er sie in seine realistische Bildsprache übersetzt, in seine Gegenwart holt. Von dem Gemälde, wie es damals dort hängt, ist heute nur noch ein Entwurf erhalten. Er zeigt Jesus als einfachen jüdischen Straßenjungen mit Schläfenlocken. Er steht nicht in einem Tempel, sondern in einer schlichten Synagoge. Und mehr noch, Liebermann verzichtet auf antik anmutende Gewänder, wie sie damals in der Malerei üblich sind. Jesus steht mit bloßen Füßen, angeregt gestikulierend vor den Schriftgelehrten. Diese tragen den Talit, den Gebetsschal religiöser Juden. Noch am Eröffnungstag kommt es wegen des Bildes zum Eklat. Der Prinzregent und die königliche Familie zeigen sich wenig angetan von Liebermanns Bild. Genauso wie wohl die meisten der konservativen Gäste. Liebermanns Biografen berichten, das Gemälde sei daraufhin umgehängt worden. 7 Jahre nach seinem ersten großen Skandal um die Gänserupferin steht Liebermann wieder mit einem seiner Bilder massiv in der Kritik. Dieses Mal aber weitaus schlimmer und härter. Liebermann zeigt hier eine völlig von Idealen befreite, realistische Darstellung, verbunden mit einem christlichen Bildmotiv. Für die wütenden Kritikerinnen und Kritiker steht hier also nicht nur das Schöne und Wahre auf dem Spiel, sondern die christliche Religion selbst. In den konservativen Kreisen jener Zeit wird das Liebermann postwendend als Blasphemie ausgelegt. Es prasseln viele gnadenlose Presseartikel auf den 32-Jährigen nieder. Er wird als Stümper und Schmutzmaler beschimpft. Aber dazu kommt noch was ganz anderes. Es ist längst nicht nur der Maler Liebermann, der hier am Pranger steht. Es ist der Jude Liebermann, der es gewagt habe, Zitat aus einer Kritik, christlichen Mitbürgern solche Verhöhnung ihres Heilands öffentlich ins Gesicht zu schleudern. So sah zum Beispiel der damals angesehene Kunstkritiker Friedrich Pecht durch Liebermanns realistische Darstellung jedes christlich-religiöse Gefühl nicht nur unmöglich gemacht, sondern auch verletzt. Daraufhin folgt ganz deutlich Antisemitismus. Er beschreibt Liebermanns Jesus als hässlich, naseweiß und die orthodoxen jüdischen Gelehrten im Bild unter anderem als schmieriges Pack und assoziiert mit ihnen sämtliche negative Zuschreibungen vom listigen, betrügenden Juden. Das ist Antisemitismus pur. Der ist tief in der wilhelminischen Gesellschaft des Kaiserreiches verankert. Es lässt sich ein Muster erkennen, das sich in Liebermanns Biografie bis zu seinem Tode durchziehen wird. Kunst wird nicht nach Können beurteilt, sondern nach Loyalität zu einem vom Zeitgeist diktierten Ideal und nach religiöser Zugehörigkeit. In der Hetze der Kritiker und Kommentatoren zeigt sich der Skandal im Skandal. Selbstbewusst und selbstverständlich wird Jesus als Jude unter Juden gezeigt, von einem Juden gemalt. Damals werden die Stimmen lauter, dass die im Kaiserreich rechtlich gleichgestellten Juden sich zu assimilieren hätten. Das heißt, sie sollen ihr Judentum aufgeben. Dazu der Autor des Buches Die Entscheidung, Deutschland 1929 bis 1934, Jens Biski.
Das ist ein besonders widerlicher, sehr moderner Antisemitismus. Den gibt es schon Anfang des 19. Jahrhunderts, der kommt jetzt wieder hoch. Warum kommt er wieder hoch? Weil mit dem Gründerkrach es zu ungeheurer wirtschaftlicher Verunsicherung kommt, dann zu einem Politikwechsel Bismarcks und wir im Grunde ein frühes Ende des Liberalismus erleben. Was der Antisemitismus tut, ist ja, dass er so ein Grundunbehagen an einem an einer Gesellschaft, in der alles anders wird und dauernder Wechsel zur Normalität wird, artikuliert und dann auf eine bestimmte Gruppe projiziert. Das hat aber mit dem, was die Juden machen, nichts zu tun. Die fallen nur mehr auf als früher, weil sie, das hat lang genug gedauert, gleiche Bürgerrechte wie andere bekommen.
Ja, und wie geht's Liebermann in dieser ganzen Debatte? Die Aufregung um das Bild trifft den ehrgeizigen Künstler vollkommen unvorbereitet. Wie er reagieren wird, erfahrt ihr in der zweiten Folge von Der Fall Liebermann. Alle Episoden hört ihr überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify und YouTube auch als Videopodcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns bitte 5 Sterne und erzählt auch anderen davon. Vielen Dank. Diesen Podcast hat Marie Thiemann geschrieben. Wir danken dem Team der Liebermann-Villa am Wannsee für die großartige Unterstützung. Und alle Credits findet ihr in den Shownotes. Der Fall Liebermann ist eine Produktion von NB Studios im Auftrag des Museum Barberini. Mehr Podcasts vom Museum Barberini findet ihr auf museum-barberini.de/podcasts. Bis zur nächsten Folge.